What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Movie Break Podcast. Dieses Mal mit einem ganz speziellen Thema, was tatsächlich gerade überall präsent ist. Und zwar wird gestreikt in Hollywood. Und zwar überall, nicht nur mittlerweile die Drehbuchautorinnen und Autoren, sondern auch die Schauspielerinnen und Schauspieler streiken. Und da wollten wir uns gerne mal so ein bisschen zusammenschalten, darüber sprechen, was bedeutet das, was sind so die Hintergründe des Streiks und vor allen Dingen, welche Konsequenzen hat das für uns als Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe mir tatkräftige Unterstützung an meine Seite geholt. Das ist einmal der altbekannte Stu. Hallo Stu.
Hallo.
Und dann haben wir einen Neuzugang, den wir, glaube ich, noch gar nicht im Movie Break Podcast hatten.
Doch.
Korrigiere mich, wenn ich mich irre.
Er war einmal bei den Movie Virgins und hat da über seinen Namensvetter geredet. Das
sehr
weiß ich noch.
Okay, sehr cool. Genau, weil wir haben nämlich.
Nee, stimmt gar nicht. Was sage ich denn da? Sorry. Er hat nicht er hat über Rambo geredet, nicht über Mad Max.
Okay. Hallo Max vom Telehorst.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen, damit alle dies ein bisschen einsortieren können, außer sie haben den Rambo-Podcast schon gehört,
ja.
Aber holt den gerne nach. Genau.
Ja, also den kann ich wärmstens empfehlen, weil der Kühne so gut ist in diesem Podcast, was ja ansonsten nicht so ist. nee, Entschuldigung. Ja, ich bin im wahren Leben, arbeite ich tatsächlich in der Klammer auf Werbe, Klammer zu Filmbranche und habe aber auch die ganze Scheiße studiert und bin deswegen sehr interessiert an der ganzen Industrie und weiß natürlich auch ein bisschen, wie es da hinter den Kulissen so zugeht, zumindest in Deutschland, und deswegen habe ich hier so getan, als wäre ich Experte, und jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich vernünftig aus dieser Nummer wieder rauskomme. Also als Editor in der Postproduktion arbeite ich, und von dem her, ja. Das ist mein Fachgebiet.
Okay, ja, sehr cool. Ja, gerade so eine deutsche Perspektive ist nochmal spannend. Ich bringe auch ein bisschen Expertise aus anderer Richtung mit. Und zwar, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand weiß, ehrlich gesagt. Ich arbeite bei der Gewerkschaft, bei Verdi. Und die ist tatsächlich auch in Deutschland zuständig für Autorinnen und Autoren und für Drehsets. Und die haben da auch Tarifverträge und die streiken auch des Öfteren und verhandeln. Deswegen habe ich da zumindest so ein bisschen oberflächlichen Einblick und kann natürlich auch was grundlegend zu Streik, Tarifverhandlungen und sonstigen erzählen, weil ich sowas natürlich auch selbst mache.
Ja, und dann ist meine Anwesenheit eigentlich komplett sinnlos, merke ich gerade.
Genau, und dann haben es du.
Dazu, genau. Nee, aber du kennst die Schauspieler und die Schauspielerinnen, die da jetzt die Schilder hochhalten.
Also ich bin nur hier, weil sich Thomas und Max keine Namen merken können.
Genau, wir brauchen halt auch ein externes Gehirn. Also von daher ist es deine Aufgabe.
Außerdem hast du uns miteinander connected. Das ist ja auch was wert.
Genau.
Du bist der Connector.
Ja.
Kein Scheiß, Mann. Yay.
Scheiß, Mann. Okay, dann lasst uns doch mal so ein bisschen einsteigen, weil ich kann natürlich auch sein, dass das nicht jeder mitbekommen hat, worum es denn jetzt tatsächlich auch geht und was jetzt gerade so passiert. Stu, das wäre jetzt deine erste Aufgabe.
Ja.
Mach doch mal eine kleine Zusammenfassung, was so in den letzten 2 Monaten passiert ist und vor allen Dingen, was jetzt so seit 14. Juli so ganz Besonderes auch passiert ist.
Ja, grob abgekürzt, seit Anfang Mai streikt die WGA oder WGA, wie ich es ab jetzt nennen werde, die Writers Guild of America, also quasi die Drehbuchschreibergewerkschaft, und hat schon dafür gesorgt, dass diverse Projekte angehalten wurden, gestoppt worden sind, teilweise komplett eingestellt. Zum Beispiel wollte Apple TV Plus mit den Mr. Robot-Machern eine Metropolis-Serie machen, die wurde aber komplett eingestellt und da wird auch nichts mehr wohl kommen. Und als ob das nicht schlimm genug ist, wir wissen ja, vor ungefähr 15 Jahren gab es ja schon mal einen Streik, der, glaube ich, 3-4 Monate ging, der hatte ja schon ordentlichen Einfluss gehabt, geht es jetzt richtig rund, denn seit dem 14. Juli befinden sich auch die Mitglieder der SAG-AFTRA im Streik. SAG-AFTRA steht für Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Und ja, die streiken seit 14. Juli. Die haben längere Zeit verhandelt mit der AMPTP, der Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Und die Fronten da sind relativ verhärtet. Es wurde am 7. Juni eine Urabstimmung gemacht. Da haben etwa 65% aller wahlerlaubten Mitglieder der SAG-AFTRA dran teilgenommen. Und tatsächlich war das Ergebnis, dass 97,9% der Wählenden gesagt haben, wir sind für einen Streik. Und dann wurde sich halt nochmal getroffen und am 13. Juli abends deutscher Zeit kam dann Fran Drescher, die Nanny, die übrigens seit 2021 Präsidentin der SAG-AFTRA ist, und hat ganz klar gesagt, Leute, wir gehen ab dem 14. Juli in Streik und wir nehmen diesen Podcast am 20. auf, also gut eine Woche danach, und bislang sind die Fronten immer noch verhärtet und es gibt aktuell keine Einigung. Das heißt, wir sind noch gerade mitten in der Streikzeit.
Ja. Man kann noch erwähnen, dass die Writers Guild of America, die hat 6.000 Mitglieder. Und beide sind auch relativ gut aufgestellt in Hollywood. Und das seit jeher tatsächlich. Ich glaube, das ist entstanden damals in den 20er, 30ern, in der Zeit, als so ein bisschen Wilder Westen in Hollywood noch regierte. Und da haben sich relativ schnell die Beschäftigten gut organisiert. Und die sind auch straff durchorganisiert. Ja. Bis hin zu dem Punkt, dass mit der Verkündigung quasi, dass jetzt gestreikt wird, so Regularien gelten. Und zwar keine Promo. Das bedeutet zum Beispiel, dass der Cast von Oppenheimer einfach zu Nolan gesagt hat, mach's gut, wir sehen uns. Und bei der Premiere nicht dabei war. Das ist halt schon eine harte Nummer. Und dass natürlich auch nicht gedreht werden kann, in jeglicher Weise. Ne? Also sowohl Fernsehen als auch Filme.
Genau. Ich habe auch gelesen, dass halt zu der SAG-AFTRA eben auch Leute zählen, wie Stuntman zum Beispiel gehören auch dazu, genauso wie Moderatoren, Moderatorinnen, aber aktuell gilt der Streik wirklich nur für Film- und Fernsehdarsteller, Darstellerinnen.
Ja.
Wenn das sich weiter ausweiten sollte, könnte es wirklich sehr in Anführungszeichen interessant werden, weil dann kann es auch sein, dass zum Beispiel die ganzen amerikanischen Morgenmagazine plötzlich keine Hosts mehr haben.
Ja, oder die spielen dann in den neuen Staffeln irgendwelcher Serien die Hauptrollen.
Man muss noch erwähnen, dass was gerade passiert, ist ein wenig historisch, ehrlich gesagt. Also, dass beide zusammenstreiken. Das gab es das letzte Mal vor, du hattest es aufgeschrieben, vor 63 Jahren. Ne?
Was ich ganz interessant fand, bei der Recherche habe ich herausgefunden, dass die WGA schon öfters mal gestreikt hat. Die haben zum Beispiel auch in den 80er Jahren schon gestreikt, als es darum ging, wie vergütet man Pay-TV-Verträge, also wenn man für Pay-TV-Sender arbeitet. Und die SAG-AFTRA ist da tatsächlich, also der letzte Streik, den sie gemacht haben, der war 1980. Also es ist, ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen wie so ein etwas mehr ruckartig durch die Medien gegangen, dass die jetzt streiken, weil die WGA, glaube ich, die sind halt schon ein bisschen, das sind Streikprofis, um es mal ganz polemisch auszudrücken.
Ja. Wir können ja mal so ein bisschen darauf einsteigen, was denn so die Forderungen sind. Zumindest bei der SAG-AFTRA, bei der WGA könnte ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also wie es halt bei Streiks üblich ist oder bei Tarifrunden, nenne ich es jetzt einfach mal eingedeutscht so ein bisschen. Das heißt, man fragt ja erstmal die Beschäftigten an sich, die haben wahrscheinlich auch eine Umfrage gemacht, was so die Forderungen sind, haben sie wahrscheinlich vorher auch, und dann haben die sich immer gut geeinigt mit den jeweiligen Studios bzw. Arbeitgebern und mussten dann nicht streiken. Jetzt in dem Fall gibt es aber um eine Lohnerhöhung, und zwar eine kräftige Lohnerhöhung tatsächlich, und zwar um 11% im ersten Jahr. Das kann ich auch nachvollziehen, weil natürlich auch die USA sehr, sehr geplagt von der Inflation beispielsweise ja auch war und aus der ganzen Corona-Zeit heraus die Bedingungen auch für Schauspielerinnen und Schauspieler auch schwierig sind. Man muss auch dazu sagen, wir reden auch hier, wenn wir über Schauspielerinnen und Schauspieler reden, nicht über die Millionenstars in erster Linie. Da gibt es auch viele Prominente, die sich jetzt zeigen und Solidarität bekunden oder auch das Schild tatsächlich auch in die Hand nehmen und mit auf der Straße sind und streiken. Matt Damon, Jennifer Lawrence, Tom Cruise ist Gewerkschaftsmitglied, Robert De Niro ist beispielsweise, also da kann man noch ein paar Namen nennen. Aber die meisten tatsächlich, die Gewerkschaft dort vertritt, die verdienen gar nicht so viel. Und das sieht man an einer Kennzahl, du hattest sie vorhin nochmal rausgeschrieben gehabt, ne? Dass die Gewerkschaft ab 26.000 Euro Einnahmen pro Jahr, ne? Krankenversicherung zahlt. Das haben aber die meisten von denen gar nicht.
Ja.
Also es betrifft eher so die wenig verdienen tatsächlich. Und da sind 11% natürlich ordentlich. Weiterhin geht es auch, da kommen wir nachher bei den Autorinnen auch nochmal zu, um KI und digitale Inhalte.
Wobei die KI ist tatsächlich auch bei den Schauspielern eine wichtige Rolle.
Genau, das wollte ich ja gerade sagen, genau. Weil da geht es ja darum, dass die halt digitale Nachbildung, also aktuell gibt es da keine Regelung für, wenn digitale Nachbildungen erstellt worden sind und dann Schauspielerinnen und Schauspieler mittels künstlicher Intelligenz verändert werden oder auch digital dargestellt werden, wie da so Vergütungssysteme aussehen. Ne? Genau, und tatsächlich auch Informationen bekommen. Also was passieren wird, ne?
Ja, das fand ich auch sehr interessant, dass tatsächlich die Producer-Gewerkschaft sich auch so ein bisschen querstellt und halt eben die Leute da nicht informieren möchte. Die wollen halt am liebsten, dass man dann für einen halben Tag ins Studio geht, sich einscannen lässt. Die Marvel-Studios machen das zum Beispiel. Ich glaube, jeder, der eine etwas größere Rolle bei den Marvel-Studios hat, der wurde auch schon eingescannt. Oder ich glaube, Star Wars ist genauso. Zum einen natürlich, dass man da Merchandise mit produzieren kann, zum anderen aber wohl auch, dass man es dann einfacher hat, wenn man dann die Figur in irgendeiner Fortsetzung mal eben kurz durch den Hintergrund laufen lassen will. Und dass dann nicht mal der Schauspieler oder die Schauspielerin informiert wird, du, hör mal, wir werden dich jetzt übrigens bei, was ich, Iron Man 5 im Hintergrund einbauen, wie du Pancakes isst, ist schon, finde ich auch, also finde ich von den Persönlichkeitsrechten auch ziemlich kritisch, würde ich sagen.
Ja, genau, da geht es ja auch um Screentime beispielsweise, weil wenn da so Actionsequenzen sind, wo einfach nur so ein digitales Double erstellt wird, das bist ja nicht du. Du hast ja diesen Job nicht verrichtet. Also bist du dafür ja auch nicht bezahlt, beispielsweise. Ja,
also rein theoretisch könnte ich jetzt den Thomas abscannen, wenn ich das Equipment hätte und könnte dann ihn irgendwo durch einen Film laufen lassen und ihm Hitler kurz zeigen lassen. Das ist halt so.
Ne? Und dann kriege ich kein Geld dafür.
Ja. Ich glaub, also, dass du kein Geld dafür bekommst,
wäre die Sache, die mir am wenigsten Sorgen macht.
Genau, also das zählt zum Beispiel mit rein. Gleichzeitig ist es ja auch so, Schauspielerinnen und Schauspieler kriegen halt über die Jahre hinweg auch nochmal Geld an Filmen, wo sie Sprechzeilen hatten. Und auch da könnte man ja in Zukunft, das gibt es ja tatsächlich auch schon, dass man so die Sprache ja kopieren kann oder auch einfach KI-technisch erstellen kann. Und dann ist ja auch die Frage, wenn dann jemand einfach eine KI einsprechen lässt für dich und du die selbst nicht gesprochen hast, dann kriegst du auch keine Vergütung dafür. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass das ein großes Thema bei denen ist.
Ja, also allgemein, also wenn wir kurz abbiegen, dieses Thema KI ist wirklich gleichsam faszinierend wie beängstigend. Also es gab ja so ein bisschen diesen Tumult, dass kurz nach dem Autorenstreik, also nach dem er angefangen hat, ja diese Secret Invasion Serie online gegangen ist von Marvel, wo ja dieser ganze Vorspann auch per KI irgendwie entworfen ist, was ja auch nochmal so wirkte, so ein bisschen wie Öl ins Feuer gießen. Und jetzt ist mir letztens aufgefallen, oder ich habe es entdeckt für mich, dass es ja auch KI-Musik gibt. Also ich habe gehört, wie Frank Sinatra Lieder von Radiohead gesungen hat und dachte mir, oh, das klingt aber cool. Aber auf der anderen Seite ist das schon irgendwie sehr seltsam und ich glaube auch nicht so optimal. Also es gibt natürlich auch schlechte KI. Also jeder, der sich mal anhören möchte, wie Nirvana Sachen von Radiohead singt, das klingt scheiße. Aber trotz ist es erschreckend. Und ich glaube tatsächlich, dass man aufpassen muss, dass man dieses Instrument gut einsetzt, weil aktuell kommt es mir nicht so vor, aber das gehört jetzt vielleicht nicht hierhin, aber KI ist halt wirklich, ich glaube, KI ist sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als die finanzielle Frage, die sich hier
stellt. Tatsächlich, dass ich, also ich muss ja jetzt langsam beruflicherweise auch mich mit KI anfreunden und viele Dinge, die da einfach jetzt gezeigt werden, das sind dann schon noch ein bisschen die Einhörner unter dem Ganzen. Also bis man da was Vernünftiges rausbekommt, da schwimmt schon viel Scheiße den Strom runter, um es mal so zu sagen. Und es ist auch noch nicht wirklich für, wie es ein bisschen verkauft wird, für hin zum Kunst so einfach zu bedienen. Aber KI und Urheberrecht, das sind per se zwei Dinge, die ich überhaupt nicht mehr getrennt sehen würde.
Ja. Nee, ich glaube, also das sind ja jetzt so die Anfänge, die wir jetzt erleben. Ne? Das ist so durch die Decke gegangen in den letzten 2 Jahren als Thema an sich. Ne? KI als Bilder war ja dieses Jahr auch wieder ganz, ganz stark. Und das sind ja jetzt erstmal so die Baby-Steps. wer weiß, wie das in 10 Jahren ist, ne? Vielleicht arbeitest du dann auch ganz anders dann irgendwann in dem Bereich.
Ja, ich muss mich eh jetzt also drauf einstellen und meine Herangehensweise oder beziehungsweise die jetzt in der Industrie selbst ist derzeit die KI eben als Werkzeug zu benutzen, was natürlich sehr viel Zeitersparnis bringen kann. Auf der anderen Seite, überall wo Zeit eingespart wird, kann es natürlich dann auch wieder von den Leuten, die dir Gehälter bezahlen, ausgenutzt werden. Und ich glaube, dass da eben auch ein größeres Problem besteht.
Ja. Und deswegen sind Gewerkschaften so wichtig.
Ja.
Um nochmal so 2 Punkte einzuwerfen, was noch mitschwingt, neben der ganzen KI-Frage beispielsweise und der Vergütung an sich, ist tatsächlich das Streamen, ne? Also Streaming-Inhalte. Weil da ist es so, also ja, Netflix, ich weiß nicht, wie es bei Amazon oder anderen Anbietern ist, glaube Apple macht das auch, die zahlen zum Beispiel für ihre eigenen Produktionen übertariflich, würde ich es jetzt mal ausdrücken. Ne? Also die zahlen halt zumindest den besser bezahlten Schauspielerinnen und Schauspielern mehr Geld. Mhm. Klar ist dann aber auch, dass die danach davon nichts mehr sehen. Das bedeutet,
also kompletter Buyout oder wie?
Genau, also das heißt, wenn die einen Film oder eine Serie produzieren, dann bekommen die einmalig Geld dafür und dann ist die auf dieser Streaming-Plattform wie Netflix und läuft da 15 Jahre lang und wird von Millionen, Milliarden Mal stundenmäßig gesehen und dann kriegen die aber nie wieder was dafür. Und im normalen Fernsehen ist es ja so, das beste Beispiel ist unter anderem Friends und ich glaube auch Frasier ist es so, dass die ja immer wieder auch wechseln und die Rechte ja wieder verkauft werden und dann zeigt das jemand anderes. Und jedes Mal, wenn da Kasse gemacht wird, kriegen aktuell die jeweiligen Darstellerinnen und Darsteller immer noch Kohle. Und das lohnt sich tatsächlich für manche über die Jahre hinweg. Und das ist zum Beispiel überhaupt nicht geregelt. Das heißt, die kriegen einmal was bezahlt, es ist vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wenn dann so eine Serie so richtig krass erfolgreich 10 Jahre läuft auf so einer Plattform, sehen die davon nie wieder was. Das ist halt so ein Hauptkritikpunkt. Und dann wird noch verhandelt, weil aktuell ist es so, dass die so Knebelverträge bekommen, wenn die zwischen 2 Staffeln was anderes machen wollen, können die das nicht derzeit. Mhm. Darüber wird auch noch drüber gearbeitet. Ich finde, bei den Autorinnen und Autoren ist es sogar noch krasser, was da passiert. Ich versuch's mal zu erklären. Ich habe mir da mal ein Video zu angeguckt gehabt, weil ich es vorher auch noch nicht so im Detail auf dem Schirm hatte. Früher war es halt so, dass die nach Saisons gearbeitet haben. Und teilweise heute auch noch. Das heißt, wenn jemand in so ein Writers Room eingeladen worden ist oder einen Vertrag bekommen hat, dann wurde die Person für eine Staffel angestellt. Zum Beispiel Law and Order. Und dann haben die einen Vertrag bekommen und durften im Herbst anfangen und haben dann monatelang bis zum nächsten Jahr Mai einen festen Job gehabt. Und nicht nur das, sondern sie waren in dieser Produktion auch die ganze Zeit mit dabei, was ein großer Vorteil ist zum Beispiel für die Schauspielerinnen und Schauspieler, weil die dann jederzeit zu den Autoren hingehen können und sagen können, so sag mal, meine Figur XYZ, die macht ja das und das und das, können wir darüber nochmal reden oder ich will Dialogzeilen ändern oder es werden nochmal Folgen umgeschrieben. Heißt, irgendwie eine Win-Win-Situation für alle, auch was vielleicht so ein bisschen so die Qualität anbetrifft. Beim Streaming ist es jetzt derzeit so, dass es 4 Writers Rooms gibt. Das heißt, die werden dann, also es gibt so ein Projekt, das wird dann festgezogen, es gibt eine Vorproduktion und innerhalb dieser Vorproduktion gibt es einen Writers Room. Der ist dann für 2 Monate angesetzt und innerhalb dieser 2 Monate werden alle Folgen und die komplette Staffel durchgeschrieben. Das ist dann fertig. Und dann haben die keinen Job mehr. Und daran arbeiten die gerade, da bessere Vergütungen auch zu bekommen, beziehungsweise dieses System auch einfach gerechter zu gestalten. Weil natürlich kannst du dir dann im Jahr irgendwie so 2, 3 Serien raussuchen, in der Theorie. In der Praxis gestaltet sich das natürlich deutlich schwieriger. Und du hast auch einfach viel, viel mehr Druck dann, ne? Was Neues zu finden. Und hast dann nicht mehr so die Sicherheit, okay, ich bin jetzt 3/4 Jahr erstmal in einem coolen Projekt angestellt und krieg da auch ordentlich Kohle. Und gleichzeitig natürlich auch das Thema KI, was wir eben schon hatten. Was ist denn, wenn so eine KI die Dialogzeilen für eine Serie schreibt, ne? Genau.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch das Ergebnis von diesem Binge-Releasing. Also wir sind es jetzt seit knapp 10 Jahren oder ein bisschen nicht ganz so lange gewöhnt, dass viele Serien oder die meisten halt jetzt auf einen Schlag veröffentlicht werden. Das hat damit hat Netflix ja angefangen. Und auch wenn Disney und teilweise auch Prime auch davon Abstand gehalten, also sie machen es immer noch, aber so Sachen wie The Boys zum Beispiel, ne, die wurden jetzt doch wöchentlich veröffentlicht, oder die ganzen Marvel und Disney Star Wars Serien, aber trotz allem sind wir immer noch dieses Binge-Leasing gewohnt und das sorgt ja dafür, dass sie es überhaupt machen können, dass man diese Autoren, sag ich mal, in 2 Monaten einfach so, ja, irgendwo einsperrt, um es mal ganz polemisch auszudrücken, und dann einfach arbeiten zu lassen, sodass es fertig ist und dann stehen sie auf der Straße. Und du hast, glaube ich, wenn du klassisch produzierst, wie jetzt Law and Order als Idealbeispiel, glaube ich, hast du dieses in Anführungszeichen Problem einfach nicht.
Genau. Was ich interessant finde an der ganzen Thematik, also wir haben ja hier in Deutschland so Tarifverträge. In Tarifverträgen sind deine Arbeitsbedingungen geregelt. Ne? Normalerweise hast du ja so gesetzliche Regelungen oder der Arbeitgeber gibt dir das Übergesetzliches. Also zum Beispiel statt 24 Tage Urlaub gibt er dir 30 Tage Urlaub. Und genau das Gleiche ist ja dort auch der Fall. Das heißt, die haben auch so im Detail so Besonderheiten. Du hattest 3 im Handout aufgeschrieben, die finde ich auch relativ spannend. Zum Beispiel, dass dann in der Verhandlung sich darauf geeinigt wurde, dass Produzenten sich bemühen, Intimitätskoordinatorinnen bei Sexszenen bereitzustellen. Was ja auch oftmals schon ein Thema war in den letzten Jahren. Ne? Und auch 1-2 Skandale ja auch in den letzten Jahren daraus ja auch resultierten.
Also wenn wir da doch eh gerade eingehen, können wir gerne die 3 Punkte kurz abhandeln, die halt schon beschlossen worden sind. Also wie gesagt, das mit den Intimitätskoordinatoren. Dann soll kein Darsteller, Darstellerin mehr gezwungen sein, mit Make-up oder Perücken eine Person anderer ethnischer Herkunft spielen zu müssen. Ja. Und sehr wichtig ist auch, dass es einen Durchbruch gab bei der Entlastung von Schauspielern, die mit selbst gedrehten Videos für eine Rolle vorsprechen. Kurz erklärt, früher war es halt oft so, es gibt ja diese Castings, wo man hingeht, aber es gibt auch so Aufrufe und dann soll jeder Darsteller bitte selbst was produzieren. Und das verursacht halt eben Kosten. Und auf diesen Kosten sitzen dann die Darsteller meistens. Und man kann sich vorstellen, wenn man nicht mal auf 26.000 Dollar im Jahr kommt, um die Krankensicherung verleisten, kann man sich auch nicht einfach mal eben so ein Studio mieten oder sonst was tun. Ich meine, meistens wird es zu Hause gemacht, aber trotz allem sind es halt einfach mehr Kosten. Und dafür sollen jetzt wohl auch die Produzenten aufkommen. Also das sind so die 3 großen, ich nenne es mal Durchbrüche, aber es ist natürlich noch weit davon entfernt zu sagen, okay, sie kommen sich näher.
Ja, wobei man aber auf der anderen Seite auch sagen kann, gerade, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den SchauspielerInnen derzeit aussieht, aber zumindest bei den DrehbuchautorInnen ist es ja so, dass die Produzenten da schon mehr oder weniger so auf die Barrikaden gehen und schon solche Sachen öffentlich fallen lassen, wie dann lassen wir sie halt bis Oktober ausbluten, dann kommen sie schon wieder zurück. Also muss man halt drauf warten, wann solche Sachen dann hier bei den SchauspielerInnen auch genannt werden.
Ja, das ist tatsächlich der Fall, dass Experten schon gesagt haben, die Produzenten werden es jetzt so ein bisschen aussitzen, weil sie davon ausgehen, dass spätestens Herbst, so Oktober, November halt die ersten Mitglieder der SAG-AFTRA einfach keine finanziellen Ressourcen mehr haben und dann natürlich Geld brauchen und dann vermutlich auf eine schnellere Einigung dann drängeln. Und das hat auch schon für einen kleinen Disput gesorgt, also Disput, aber für Ärger, denn Ron Perlman, der bekannte Schauspieler, hat dann via Instagram auch gleich mal gesagt, so, boah, Leute, wenn das wirklich wahr ist, dann hoffe ich mal, dass einer euer Haus abfackelt. Er ist dann zurückgerudert, auch relativ schnell, muss man auch sagen. Aber man merkte schon, der Mann ist angepisst und ich will mich jetzt nicht als Experten aufspielen, aber ich glaube tatsächlich, dass da schon was Wahres dran ist, dass die das aussetzen wollen.
Ja, natürlich. Ich meine, der Hebel, der ist immer noch der längere, weil die Kohle kommt ja eben daher. Ich meine,
was halt eben auch total spannend ist, da habe ich auch eine News zu geschrieben, ist ja, dass zum Beispiel ABC, die zu Disney gehören, sich jetzt im August diese Marvel-Serie Miss Marvel geholt haben und die dann im Fernsehen ausstrahlen. Also die scheinen schon so zu gucken, okay, wie können wir unser Programm füllen? Weil aktuell, davon bekommen wir als deutsche Zuschauer jetzt nicht so richtig viel mit, ist es halt so, dass in den USA abends wohl hauptsächlich alte Late-Night-Shows gezeigt werden. Ne? Und das kannst du halt auch nicht ewig bringen.
Naja.
Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass gerade Disney, die haben ja wirklich auch ein großes Repertoire, sich vielleicht sagen, okay, dann können wir vielleicht unsere Serien irgendwie zweitverwerten und quasi unsere eigene Firma kauft von uns selbst dann diese Filme ein und diese Serien ein und zeigen die dann halt im Fernsehen. Das könnte durchaus sein, dass das noch zur Regel wird. Ich bin da wirklich gespannt.
Was auch ein bisschen widerlich ist. Und es wird natürlich aber auch Studios geben, die vielleicht einen großen Namen haben, aber die hatten so ein, zwei Flops in letzter Zeit, die eben vielleicht unter Umständen sind diejenigen, die dann das Zünglein an der Waage sind, dass es dann doch für die Streikenden dann weitere Verhandlungen, bessere Bedingungen geben soll. Weil ich meine, keine Ahnung, es hängt da eben sehr viel mehr Arbeitsplätze dran.
Na, was bei Arbeitsstreiks gibt es immer zwei wichtige Faktoren. Das eine ist, wie stark bist du tatsächlich? Also welchen Organisationsgrad hast du? Und da habe ich das Gefühl, dass die relativ gut aufgestellt sind. Das heißt, wenn die jetzt streiken, dann haben die schon eine Streikmacht tatsächlich und können halt sagen, die meisten Produktionen liegen halt brach. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Dann können wir noch ein bisschen über die Konsequenzen reden. Und das zweite ist halt die Öffentlichkeit. Ne, also dass halt die Öffentlichkeit auf der Seite der Streikenden steht und das irgendwie solidarisch mit unterstützt und das unter Druck auch aufbaut, öffentlichen Druck auf die jeweiligen Studios, dass die am Ende sagen so, okay, müssen wir vielleicht doch was tun. Und natürlich am Ende hängt es auch an den Kassen, wie so Streikkassen voll sind. Weil wenn man sich dann vorstellt, die würden jetzt 6 Monate streiken oder die würden ein Jahr streiken, das musst du natürlich, wenn du nicht mal 26.000 Dollar verdienst im Jahr, das schaffst du ja gar nicht. Das hältst du ja gar nicht durch. Und das wird eine spannende Zerreißprobe, wo natürlich vielleicht auch die wohlhabenderen Gewerkschaftsmitglieder irgendwann gefragt sind, vielleicht auch so Solikassen aufzubauen. Das weiß ich halt nicht, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Man muss auch dazu sagen, also wir reden zwar jetzt darüber und geben euch, glaube ich, auch ganz viele Informationen an die Hand für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir sind, glaube ich, weit davon entfernt, jetzt gerade im Gewerkschaftskontext so Expertinnen dafür oder Experten dafür zu sein.
Ja, vor allem in Amerika.
Also, genau, wieso die Zusammenhänge in Amerika sind. Das ist auch, gerade Gewerkschaften in Amerika ist auch ein Thema für sich, ehrlich gesagt.
Aber ich möchte gern den YouTube-Kanal von Adam Conover empfehlen. Der, den kennen vielleicht die einen oder anderen, der hatte vor kurzem oder vor einem Jahr so eine Netflix-Doku-Serie, in der er irgendwie, keine Ahnung, die Welt erklärt hat oder sowas. Oder, nee, Kapitalismus hat er, glaube ich, erklärt.
Kapitalismus, ja.
Ja. Genau. Und der ist ja selber Writer und deswegen auch beim Streik immer wieder schön vor Ort. Und da bekommt man erste Hand Nachrichten, wie es gerade abläuft auf der Straße, was gerade die neuesten Dinge sind, die im Flurfunk passieren. Also, ja, möchte ich empfehlen.
Okay. Genau, danke dir. Dann können wir doch mal so ein bisschen, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht so, wir haben es immer ein bisschen angeschnitten, aber was sind denn so die Auswirkungen gerade? Was bedeutet das denn jetzt, dass da gestreikt wird?
Naja, die größte Auswirkung ist natürlich, dass jetzt erstmal diverse Drehs angehalten worden sind für unbestimmte Zeit. Also zum Beispiel Deadpool 3 ist ein prominentes Beispiel. Stranger Things, da haben die Macher ja schon beim Autorenstreik gesagt, wir zeigen uns solidarisch und drehen jetzt nicht weiter. Das heißt, wundert euch nicht, wenn Mike und Elfie in bei Staffel 5 aussehen wie 80.
Harold und Maud.
Ja. Wer gedacht hat, juhu, Gladiator 2 kommt endlich bald, nachdem ich 20 Jahre darauf gewartet habe, ja, ihr müsst ein bisschen länger warten, auch da wurden die Dreharbeiten angehalten. Das gleiche gilt für Mortal Kombat 2, Beetlejuice 2 und ganz, ganz viele andere Filme, die wahrscheinlich auch noch eine Ziffer im Titel hat, weil Sequels kommen nie aus der Mode.
Mhm.
Ja. Man muss aber auch dazu sagen, nicht überall wurde angehalten. Prominentestes Beispiel ist, glaube ich, gerade die zweite Staffel von House of the Dragon, weil die ja in England gedreht wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die halt mit britischen Cast jetzt einfach weiterdrehen. Das heißt, die Darsteller, die jetzt nicht Mitglied bei der SAG-AFTRA sind, weil sie halt eben aus Großbritannien kommen, die drehen ganz normal weiter, während die, die halt Mitglied sind, glaube ich, jetzt erstmal nach Hause geschickt worden sind. Aber da läuft der Dreh weiter und das ist bei ein paar anderen Produktionen auch noch so. Mhm. Und was ich ganz interessant finde, die SAG-AFTRA hat ja bekannt gegeben, sie möchten auch jetzt nicht alle Produktionen einstellen oder anhalten, und zwar die Produktionen, die, Zitat, truly independent projects sind, die dürfen weiter drehen. Das sind bislang 39 Produktionen. Mhm. Und truly independent bedeutet wohl, dass da Leute involviert sind, die halt nicht irgendwie zu Unternehmen gehören, die der AMPTP, also der Produzentengewerkschaft, angehören sind. Und da sind auch jetzt ein paar Projekte. Prominentestes Beispiel, weil sie die erste Serie war, die dieses Go bekommen hat, war The Chosen One. Das ist eine Serie über Jesus. Das lasse ich mal so unkommentiert stehen.
Hey, Jesus ist immer der Erste. Also ja.
Aber eben auch der neue Film von David Lowery, dem Regisseur von The Green Knight, eine A24-Produktion. Also es wird immer noch produziert, aber die meisten Sachen stehen wirklich still und vor allem die ganz, ganz großen Sachen stehen auch auf jeden Fall still. Und da wird es halt echt spannend zu sehen, denn es wird auf jeden Fall ein Loch passieren oder entstehen. Mhm. Und da gibt es jetzt auch schon so Mutmaßungen, wie zum Beispiel, wer sich vielleicht noch erinnert, vor 1-2 Jahren war ja dieser RRR, dieser indische Blockbuster, ja wirklich weltweit ein Hit, auch hier dank Netflix. Und vielleicht könnte es sein, dass dieses Loch vielleicht dazu führt, dass eben ausländische Produktionen in die Kinos kommen, die sonst hier vielleicht nur ja limitiert erscheinen. Und ich glaube, gerade das indische Kino, wo ja in den letzten 3-4 Jahren schon eine Art Wandel spürbar geworden ist, dass wir in Deutschland oder überall in der westlichen Welt das indische Kino nicht nur als Tanztheater Bollywood abgestempelt haben, könnte es sein, dass da jetzt vielleicht noch was kommt. Ist Zukunftsmusik, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass dieses Loch dafür sorgt, dass hier Sachen gespielt oder gezeigt werden, die sonst nicht gekommen wären. Meine Theorie.
Also du meinst so jetzt in Deutschland, oder?
Genau, also in Deutschland, aber auch natürlich in anderen westlichen Teilen.
Ja. Ne? Ist so ein bisschen Corona 2.0, weil wir hatten ja die Situation, auch nachdem Corona ja zu Ende war und die Kinos wieder geöffnet hatten, da wurde ja alles gezeigt, gefühlt. So. Ja. Und manche Sachen sind ja auch übrig geblieben. Du hast ja heute im Kino manchmal so Filme, wo du denkst so, hä, was denn das eigentlich? Und ich glaube schon, dass das dann passieren wird. Spannend finde ich halt den Streaming und vor allen Dingen den Serienbereich. Weißt du, wir wollten ja immer noch einen Podcast machen über das Ende des goldenen Zeitalters der Serien.
Ich glaube, da machen wir doch gerade.
Genau, da müssen wir auch noch mal irgendwie...
Überschneidet sich brutal.
Das überschneidet sich, ja. Weil ich glaube, das wird das jetzt noch befeuern. Wir hatten jetzt schon die Situation, dass eigentlich ursprünglich angekündigte Serienprojekte jetzt einfach eingestampft worden sind.
Das ist schon krass.
Das ist halt krass. Du hattest die Apple-Serie mit aufgeschrieben, Metropolis zum Beispiel.
Oder jetzt auch bei Netflix dieser Masters of the Universe Realfilm, wo sie, glaube ich, schon 30 Millionen in die Vorproduktion investiert haben und dann gesagt haben, nö, doch keine Lust.
Ja, ne, also das bedeutet, da warten die dann nicht mehr, weil du hast es gerade gesagt, Vorproduktion, das bedeutet, es werden schon mal Studios angemietet, es wird Material vorgebaut oder vorproduziert, was man braucht, die Kostüme werden vorbereitet, Drehbücher können gerade nicht geschrieben werden, aber alles, was man so braucht, rundherum kann halt vorbereitet werden und das kostet halt Geld und wenn du halt sagst, okay, wir machen jetzt einen Hold für 3-4 Monate, bedeutet das oftmals, dass manche weiterbezahlt werden, manche dann sich andere Projekte ja schnappen, dann musst du wieder neues Personal einstellen und du hast halt dieses ganze Material auf der Halde und angemietet, sodass dann irgendwie gesagt wird, oh nee, dann lieber nicht. Und das Geld sitzt ja auch bei Weitem nicht mehr so locker, wie es noch vor ein paar Jahren war im Serienbereich. Zuletzt ja mit der Ankündigung von Disney, die gesagt haben, so ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Marvel und Star Wars. Aber deutlich weniger und vor allen Dingen deutlich kostengünstiger, was auch immer das bedeutet.
Ich meine, nicht nur das, ich meine, was ja auch krass ist, zum Beispiel, dass HBO diese Comedy-Serie Insecure abgegeben hat oder verkauft hat an Netflix. Oder aber, dass Disney Plus diesen Familien-Science-Fiction-Film Crater veröffentlicht hat vor 2 Monaten, so unter ferner liefen. Und den nach einem Monat dann wieder weggenommen hat. Und den kriegst du auch nirgendwo mehr. Also der, selbst wenn du den auf die Watchlist gepackt hast, weil du dachtest, okay, jetzt im Sommerferien gucke ich mir mal diesen Film an, der ist jetzt weg. Und du weißt auch nicht, kommt der nochmal wieder? Wann kommt der wieder? Also wenn man vergleicht das mit 3-4 Jahren, wo wir ja wirklich verwöhnt worden sind, wo du auch gefühlt nur 3 Streamingdienste gebraucht hast, um über Runden zu kommen, aber aktuell ist es ja auch wieder anders. Es ist schon eine andere Zeit. Und ich glaube, das wird von jetzt an auch eben noch schlimmer werden. Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt so ein bisschen das ernten, was wir gesät haben.
Wie meinst du, dass es jetzt qualitativ noch in Anführungsstrichen geiler wird, oder wie? Dass jetzt ja, also die Sachen aus dem unteren aus der unteren Schublade rausgezogen. Ja,
also ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber wenn ich halt bedenke, wie egal mir manche großen Sachen geworden sind, vor 5-6 Jahren wäre ich, glaube ich, jeder Marvel- und Star Wars-Serie hinterhergelaufen, wie Thomas wahrscheinlich, immer noch. Aber das ist mir. Thomas, komm, ist es so. Seien wir ehrlich.
Das ist tatsächlich so, ja.
Ich habe immer noch Sachen, auf die ich mich freue. Also zum Beispiel, ich warte sehnsüchtig den 16. August entgegen, wenn in Deutschland die 2. Staffel von The Bear online geht.
Ja.
Aber es ist schon was anderes. Also wir wurden, glaube ich, die letzten Jahre auch so viel mit Content, ist das Zauberwort, beschossen, dass ich auch jetzt mittlerweile auch ein bisschen müde bin.
Ja, und selbst der Content wurde ja mit unglaublich viel Kohle beschossen, muss man dann sagen. Genau. Wenn du dann ansiehst, was für Geld auf diese Herr der Ringe Serie draufgeworfen wurde, und ich meine, ich weiß nicht, wie gut die ankam, aber das klingt jetzt für mich nicht so, als würde die ganze Welt auf die Staffeln 2 bis 5 warten.
Was halt auch, das hat jetzt hier mit der Thematik nicht so viel zu tun, aber was eben auch interessant ist, Rings of Power, wie es heißt, hat gefühlt 30 Milliarden pro Folge gekostet und gefühlt nach der letzten Folge, die wurde ausgestrahlt, dann haben die Leute noch eine Woche drüber geredet und dann interessiert sich kein Schwein mehr für.
Ja, genau.
Aber bring mal was zu Squid Game. Ja. Dann reden wieder alle. Das ist halt.
Siehst du, Squid Game ist ja eine südkoreanische Produktion, von dem. Die können jetzt den ganzen Markt zuscheißen, wenn sie wollen.
Das wollte ich auch gerade noch ergänzen, weil ich glaube, das wird schon passieren. Also, das wird alles kleiner, qualitativ besser, ist eine gute Frage. Aber quantitativ wird es auf jeden Fall anders. Und was, glaube ich, jetzt in den nächsten zumindest 1, 2, 3 Jahren noch befeuert wird, sind ausländische Produktionen. Mhm. Weil das haben sie ja in den letzten Jahren erst hochgefahren. Und da haben wir, glaube ich, den Zenit noch nicht erreicht. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt dann in Hollywood so ein kleiner Stop ist, werden die sich eher zumindest im Streaming-Bereich darauf konzentrieren, um so halt Content zu generieren. Weil zum Beispiel Netflix fährt damit sehr, sehr erfolgreich.
Ja,
Frage. Der letzte große Autorenstreik, der war von Ende 2007 bis Februar, März 2008. Mhm. Also ungefähr 4 Monate. Mhm. Und der hat ja schon dafür gesorgt, dass wirklich teilweise Serien Staffeln bekommen haben, die verkürzt waren. Und davon haben sich einige Serien auch nicht mehr wirklich erholt. Mhm. Dazu halt diverse Sachen, die auch angehalten, verschoben oder komplett abgesagt worden sind. Das waren 4 Monate. Und damals wurde auch noch anders produziert, weil wir dieses Binge-Releasing nicht hatten. Mhm. Und ich frage mich halt ernsthaft, wie groß die Auswirkung jetzt sein wird. Denn aktueller Stand gehe ich davon aus, dass wir auch vermutlich 3-4 Monate lang diesen Streik an der Backe haben werden.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das so jetzt so schnell geht, dass jetzt plötzlich morgen Front Rusher da steht und sagt, so, ich habe mit Mr. Sheffield geredet, alles ist okay.
Ja, die kann fährt mit vorstellen. Einem goldenen Auto vor.
Genau. ich glaube halt wirklich, dass die Auswirkungen dieser dualen Streiks, weil damals waren es ja auch nur die Autoren. Ich glaube, das könnte wirklich richtig heftig werden. Also jetzt muss man auch natürlich heftig ein bisschen ausdefinieren. Also ich glaube, dass vielleicht jetzt keiner sterben wird, nur weil Film X jetzt erst in 3 Jahren kommt, nicht in 2. Hm. Aber trotz allem werden die Auswirkungen wirklich heftiger werden als noch 2007, 2008, weil sich halt eben so viel geändert hat.
Ja, aber ich glaube auch, dass tatsächlich ein größerer Punkt, weswegen es halt die Streik, ich glaube halt eben, dass es länger dauern wird, weil Thomas meinte schon, die ausländischen Produktionen, die sind in den USA jetzt einfach auch besser angesehen. Und ich glaube, dass, ich meine, wenn man die letzten Jahre die Oscars gesehen hat, was da eben auch für fremdsprachige Filme immer nominiert waren und dass die eben dann auch für Best Picture und sowas. Ich meine, aus Deutschland im Westen nichts Neues. Die Leute, die Dark gemacht haben, die haben den guten Stand beispielsweise. Also von dem her, das ist auch in Übersee gibt es da eine Fanbase für europäische Produktion. Und das Ding ist nur, dass die europäischen Produktionen eben bei weitem noch nicht mit der Masse nachrücken können, weil da einfach nicht die Gegebenheiten sind. Mhm. Du musst dir vorstellen, dass wahrscheinlich allein Hollywood so viel produziert wie Gesamteuropa, wenn es überhaupt hochkommt. Und das ist halt ein Unterschied.
Ja, und dazu kommt, dass zum Beispiel ja Sky, beziehungsweise Wow, ne, also auch ihren kompletten Serienbereich geschlossen hat. Die haben gesagt, das produzieren die jetzt nicht mehr. Ja. Also gehört, kommt ja dann auch noch dazu.
Ne? Ja, das hat, zahlt sich bei denen auch nie wirklich aus, weißt du. Also
ja, davon abgesehen. Aber das ist auch wieder Content, ne? Das hatten wir, ne? Das goldene Zeitalter, das Geld rausschmeißen, das ist vorbei. Was ich noch spannend finde, das würde ich gerne noch mit reinwerfen, wohin sich so ein bisschen diese ganze Kritik hin äußert, gerade von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist vor allen Dingen die großen Studios, deswegen sind wahrscheinlich oder die kleinen Independent-Produktionen davon auch so ausgenommen. Weil das geht ja auch in erster Linie. Und Jesus. Weil es geht in erster Linie. Oh mein Gott, ey. Hauptsache Jesus darf produziert werden.
Ich sag dir, wenn Jesus einen Oppenheimer mitgespielt hätte, der hätte die Promo durchgezogen. Ja.
Der hätte überall aus Wasser Wein gemacht und dann im Vorgarten eine Atombombe gezündet. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Sind so die Großkonzerne. Weil die agieren ja tatsächlich, also die Studios, die Produzentinnen agieren so wie Großkonzerne, haben ihre Investoren, haben ihre Aktionäre und gucken vor allen Dingen in erster Linie, das war früher natürlich ähnlich, aber vielleicht auch ein bisschen anders als heute, für heute ist es nochmal extremer und schnelllebiger, natürlich auf die Zahlen. Wenn dann mal so ein Flop kommt, konnte früher vielleicht so ein Studio das besser verkraften, heute stürzt dann der Aktienkurs und was weiß ich, doll ein. Und dann treten die Investoren auf dem Programm oder die Aktionäre und sagen, hey, Moment mal, der Kurs, der wird hier gefahren, der ist kacke. Uns sind die Beschäftigten auch völlig egal und deren Arbeitsbedingungen sind uns auch völlig egal. Wir wollen halt Kohle. Und gleichzeitig hast du dann auch am Steuer so Groß-CEOs, die halt Millionenbeträge im Jahr verdienen, wohin sich vor allen Dingen die Wut auch richtet. Ne, dass halt gesagt wird, so, das ist hier auch ausgeartet in Hollywood, in welche Richtung das hier geht. Es geht nur noch um Profit, es geht nur noch um Kapital und es geht nicht mehr um uns. Deswegen ist dieser Streik auch derzeit so wichtig dann.
Ja, also ich der ist schon wirklich wichtig, aber ich habe zumindest das Problem, dass der, glaube ich, so groß gerade ist, aber ich halt so weit von diesem Streik weg bin, nicht nur geografisch, sondern auch beruflich, sage ich mal, dass ich das gar nicht richtig so greifen kann. Weil das ist halt gigantisch groß, das glaubt man gar nicht. Ich lese halt relativ viel so Branchenmagazine, Variety, Deadline, Hollywood Reporter und da kann man gefühlt alle zwei Stunden auf Aktualisieren gehen, da gibt es eine neue Nachricht. Also da ist gerade wirklich viel im Argen. Und ja, ich glaube, auch das wird noch längere Zeit dauern. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen finde ich es total spannend zu sehen, was jetzt passieren wird. Weil ich auf meiner Seite glaube, ich kann jetzt auch gerne noch 4 Jahre auf Deadpool 3 warten. Das halte ich aus, ja. Aber was sonst noch so passiert, was man dabei halt auch immer wieder vergisst, ist halt eben, dass da eben auch Einzelschicksale mit verbunden sind. Und eben, dass es da auch letztlich um Menschen geht. Ja. Und auch ich habe das Problem, dass ich halt nur höre, die Schauspieler streiken und das Erste, was mir durch den Sinn geht, ist, ja, Meryl Streep soll ich so anstellen. Ne? Ja. Hat sie mal einen Oscar nicht gewonnen. Also wirklich, ne? Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja wirklich um die Leute, die da wirklich sich so von Job zu Job hangeln und meistens vielleicht noch irgendwie als Kellner oder sowas arbeiten müssen, um über die Runde zu kommen. Und wenn du denen dann eben sagst, dass sie irgendwie insgesamt dieses Jahr nur, weiß ich, 20.000 gemacht haben und dafür nicht qualifizieren für eine Krankenversicherung, ja, das ist echt scheiße.
Aber jetzt mal, ist es nicht vielleicht so, ich will jetzt hier mal den Optimisten beamen, Und
ach, dann, Max, bitte.
Dann irgendwie so als Gedankenspiel sind ja diese truly independent Geschichten sind ja jetzt irgendwie ausgenommen. Und ich meine, das ist ja eine spannende Zeit, weil dieser Streik fällt ja jetzt auch zusammen mit den ganzen Blockbuster-Flops, die halt ihre Kohle einfach nicht mehr einspielen. Und du merkst halt auch, es wird halt so viel Kohle reingeschossen. Und vielleicht wird ja durch diese Flop-Geschichten verbunden mit dem, dass jetzt wieder mehr, ich würde mal sagen, Autorenkino, günstigeres Kino vielleicht reinkommt. Vielleicht entsteht dadurch wieder eine neue Budgetspanne an Filmen, die mehr oder weniger ja auf der einen Seite halt independent sein können, vielleicht sogar neue Independent-Firmen, die dann aus dem Boden sprießen, bei denen dann die Schauspieler meinetwegen dann unterkommen und somit den Großkonzernen Mittelfinger zeigen.
Ja, nur wo ich das Problem sehe, es sind bislang 39 Produktionen, wo die
Sales gesagt haben, gut,
ja, ne? Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Und vor allem, ich wage mal die Behauptung, dass von diesen 39 truly independent productions oder projects ganz viele oder die meisten auch nicht für den Massenmarkt.
Ja, aber du sprachst ja zum Beispiel im Vorfeld irgendwas von A24.
Also genau, eine dieser 29 Produktionen ist ein Film von A24, genauer gesagt von Regisseur David Lowery, das ist der Macher von Ghost Story oder auch The Green Knight. Und ich habe irgendwo gelesen, dass A24 auch gar nicht zu dieser Produkt- oder Producer Association gehört. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht. Das kann ich jetzt hier nicht verbürgt wiedergeben. Aber ja, es gibt Projekte. Trotz allem, ich meine, David Lowery hat zuletzt halt für Disney diesen Peter Pan-Film gemacht, der nicht so geil war. Der hat aber eben auch The Green Knight und Ghost Story gemacht. Und das waren halt wirklich, wie ich finde, tolle Filme. Aber die sind halt nicht massenkompatibel. Ich glaube, das bringst du dann ins Kino und wirst vielleicht ein paar Leute damit erwischen. Aber ich glaube, die meisten werden sich davon abwenden. Ja, aber
vielleicht müssen wir als EndverbraucherInnen dann auch mal wieder anfangen. Ich meine, die Leute regen sich doch jetzt drüber auf, wie kacke die oder was für ein. Ich meine, jetzt merken doch die Leute, die normalerweise ins Mainstream-Kino gelaufen sind, dass das immer die gleiche Scheiße ist.
Die läuft. Sollten sie zumindest
langsam fangen sie an, dass sie sich darüber aufregen. Und ich meine, wir waren vor kurzem im Barbie-Film. Wir wissen jetzt, dass auch das Mainstream-Kino jetzt auch irgendwie anders funktioniert oder funktionieren kann. Gut, der hat wahrscheinlich auch 100 Millionen gekostet, aber scheiß drauf. Vielleicht unter Umständen, ich meine, man muss sich als Endverbraucher wahrscheinlich dann drauf einstellen. Wenn die jetzt tatsächlich 8 Monate streiken, dann ja, dann gibt es nur noch 2 Optionen. Entweder gar nichts glotzen oder was mit Anspruch. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute dann machen, weil langweilen werden sie sich. Die merken dann irgendwann einmal, dass sie in Beziehungen feststecken, wo sie dem Partner nichts mehr zu sagen haben.
Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass dann irgendeine abgesetzte Streaming-Serie von Netflix, die für sich keine Sau interessiert, dann plötzlich so ein bisschen wie Tiger King.
Ja, genau, und das wird dann der zweite Tiger King.
Wahrscheinlich dann, ja. Kühne hatte noch eine spannende Frage eingeworfen im Vorfeld. Mhm. Und zwar, ob das eine Strahlkraft haben kann, dieser Streik, ne? Weil wir wissen halt auch, dass es halt innerhalb von Produktionen, gerade so Blockbuster-Produktionen, natürlich auch noch andere Bereiche gibt, die noch weniger profitieren von diesem ganzen Profit, der zumindest nicht dieses Jahr, aber sonst auch generiert wird. Und die auch noch schlechter organisiert sind, soweit ich das zumindest weiß. Das sind einmal Stunt-Leute beispielsweise. Ja. Und natürlich auch alles, was so CGI betrifft, wobei das ja auch ein bisschen komplexer ist, weil da ja viele Studios auch gar nicht in den USA existieren, sondern weltweit und da natürlich wieder auch eigene Arbeits- oder Nicht-Arbeitsbedingungen haben.
Ja. Also die Stunt-Leute, die gelten ja, oder die sind auch unter der SAG-AFTRA
drin, genau,
ja. Ne, aber die streiken meines Wissens aktuell noch nicht.
Die haben einen eigenen Tarifvertrag, wenn man das so,
genau. Ne, wobei ich da auch sagen muss, eigentlich sollten die mal streiken, weil ich ja immer noch finde, dass die verdammten Oscars eigentlich mal einen Stunt-Oscar machen sollten.
Ja, auf jeden Fall.
Das sollte mal hier mal gesagt werden. Und ich finde ja, dass jetzt dieses Jahr mit John Wick 4, Extraction 2 und Mission Impossible The Reckoning Teil 1 jetzt schon mal wieder gezeigt worden ist, warum ein Stunt-Oscar wirklich gut wäre.
Dann jedes Jahr Tom Cruise.
Ja. Und was die Visual Effects Artists, nenne ich es mal, angeht, ey, ganz ehrlich, die, da würde ich einfach, egal ob Gewerkschaft oder nicht, also wenn ich in der Branche arbeiten würde, würde ich schon dreimal gestreikt haben, weil ich denke, das kann nicht euer Ernst sein, wie ihr uns behandelt. Also
Das ist die Firma, die tatsächlich, also die Leute, glaube ich, treten denen auch nur ins Gesicht, wenn sie ihnen das Geld aus der Tasche ziehen.
Aber du musst es ja wirklich reinziehen. Du arbeitest dich den Buckel wund, ja, und dann kommt die Oscar-Verleihung und alle machen sich über deine Arbeit lustig, für die du aber nichts kannst, weil du ja, eigentlich genau. nur derjenige bist, der da das gemacht hat, was von dir verlangt worden
ist. Und vor allem, jetzt machen sich ja die Regisseure drüber lustig.
Ja.
Öffentlich. Also, sorry. Da, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die, also, und vor allem, wenn es die nicht mehr gäbe, dann tatsächlich, das ist eigentlich.
Weißt du, ich finde es ja irgendwie auch ganz, ganz nett, wenn Nolan, der ja wirklich ein Marketing-Experte von dem Herrn ist, einfach sagt, in meinem Film gibt es keinen einzigen CGI-Shot, wo ich denke, ja, aber nee, du wirst deinen Film garantiert auch irgendwie am PC noch weiter bearbeitet haben. Das kann ja sein, dass deine Atomexplosion jetzt echt ist oder halt so echt wie wirklich aussieht, aber auch da wird garantiert mit dem Rechner nachgeholfen haben.
Na klar.
Und auf der anderen Seite dann auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel The Flash, der effekttechnisch jetzt keine, sag ich mal, Bäume ausreißt, aber wo ich mir auch denke, warum muss man da immer so draufhauen? Oder wenn, dann haut doch auf die richtigen Leute drauf und
nicht
auf die armen Effektsleute. Also was glaubt man denn, dass da irgendwo in diesem Effekts-Apartment irgend so ein Typ sitzt, ja? nennen wir mal Bertie Böse. Und Bertie Böse denkt jetzt so, weil ich euch alle hasse, mache ich jetzt die Effekte richtig schön scheiße.
Ne, das ist ja auch weil ich es nicht kann. Mensch, der sitzt dann beim Microsoft Movie Maker und drag and drop so Flammen-Effekte.
Also um das abzukürzen oder wirklich zu wiederholen, die VFX-Artist müssen streiken, meines Erachtens nach. Ich weiß gar nicht, ob sie das dürfen, ob die Gewerkschaften, keine Ahnung, aber wenn es eine Gruppe verdient in Hollywood, dass sie streiken, dann die und die Stuntmänner oder Frauen.
Aber ich glaube tatsächlich, da hat der Thomas schon recht, dass auch diejenigen sind, die halt prozentual am wenigsten in den USA ansässig sind. Ja, da müsste es so eine Art UN-Resolution fast schon geben.
Ja, das sind halt Hauskämpfe, ne?
Ja.
Das heißt, in jedem Studio, in jedem Land müsste quasi sich gewerkschaftlich organisiert werden. Und das ist völlig utopisch,
weil
die Leute ja von sich aus auch meistens nicht die Möglichkeit dafür
haben. Oder du machst das wie Everything Everywhere All at Once. Die mieten sich einfach für 3 Monate ein Apartment irgendwo in Chicago und stecken da 5 VFXler rein und lassen den ganzen Film einfach machen. Haben eine gute Zeit, werden gut mit. Die, weißt du, die haben dann wenigstens auch was davon.
Um das nochmal für Deutschland so ein bisschen aufzumachen, hier gibt es quasi Tarifverträge teilweise für so Produktion, Filmproduktionen und für Serienproduktionen, auch für Streaming-Anbieter. Das heißt zum Beispiel verhandelt dann Verdi mit Netflix zusammen über so Mindestgagen für Serienproduktion. Da gibt es dann teilweise auch Staffelungen, wie teuer so eine Folge ist. Je nachdem gibt es dann Mindestgagen, die ausgezahlt werden müssen. Was natürlich für die Leute bedeutet, dass sie einfach eine Planungssicherheit haben. Das gibt's dann auch mit Sky und sonstiges. Im Detail, wie gut und schlecht die sind, das ist keine Ahnung, so genau bin ich da nicht drin. Was ich aber weiß, ist, dass es oftmals schwierig ist, zwischen so Filmproduktion, aber auch Serienproduktion und den Arbeitsbedingungen, vor allen Dingen Arbeitszeiten. Weil in den USA ist es, glaube ich, egal. Da kommst du morgens ans Set und irgendwann nachts bist du halt fertig und dann ist gut. Aber wir haben halt ein Gesetz dafür, wie lange man so arbeiten darf. Ne?
Mensch, wer hat sich denn das einfallen lassen?
Genau, furchtbar. Und das führt natürlich immer wieder zu Problemen, weil die Produktion oder die Produzenten und vielleicht auch die Regisseure dann sagen so, hey, jetzt muss ich hier abbrechen. Weil die Leute schon 10 Stunden gearbeitet haben müssen. Los eigentlich. Ja,
oder
ne?
Du zahlst den ganzen Tag Überstunde.
Genau, aber das passiert halt eher weniger. Und dann wollen die natürlich auch den Lohn drücken und Arbeitsbedingungen verschlechtern und die Leute natürlich so lange buckeln lassen, damit diese Produktion schneller fertig ist. Davon abgesehen, dass wir natürlich in Deutschland das grundlegende Problem haben, dass oftmals so Filmproduktionen, gerade von so normalen RTL oder sonstigen Geschichten, auch einfach richtig scheiß Budgets haben. Hm. Also die sind immer unterbudgetiert und müssen dann sich alles zusammenschrauben, wie sie was irgendwie machen können. Und vom Mindestlohn, wie die viele Leute dann angestellt werden und sonstige Geschichte bis hin zu, ja, wir haben jetzt hier 10 Tage, wenn wir jetzt dann nicht fertig sind, dann müssen wir halt aufhören. Hm. Genau.
Ja, und dann sitzt so ein Trottel wie ich hinten drin und schneidet aus alten Folgen neue Folgen zusammen.
Ja, das wisst ihr nämlich gar nicht. Dieser Podcast ist gar nicht neu. Das ist einfach nur ein Zusammenschnitt der letzten 30 Moviebreak-Podcasts.
Das sind einfach nur KI. Wir haben unsere Stimmen quasi in KI-Programme eingespielt.
Naja, du wirst die lachen. Also tatsächlich bei uns in der Branche wird die KI, also zumindest so das Writing, und Stimmen ersetzen, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Müssen wir uns in dem Jahr nochmal unterhalten.
Ganz frisch reingekommen, oh. Das müsst ihr beide wirklich stark sein, ganz frisch reingekommen vor ungefähr 20 Minuten. Lionsgate verschiebt den Start ihres geplanten Dirty Dancing Sequels.
Oh nein. Oh,
ja.
Verdammt. Wie heißt es? Cleaning Dancing.
Nein, es heißt einfach Next Year's Dirty Dancing Sequel from Director Jonathan Levine.
Ja, das wird jetzt noch öfter passieren, dass so
ja, das wird auf jeden Fall
Beendigungen von Produktionen auch bekannt gegeben werden.
Wird es jetzt dann bei Movie Break oben in der Navigation eine neue Leiste geben, die dann nur noch solche Themen behandelt?
Genau, um das nochmal abzuschließen mit dieser Strahlkraft, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hier auch nochmal neues Futter gibt, vielleicht um so Beschäftigte zu bestärken, auch nochmal sich besser oder mehr zu organisieren und auch besser mehr zu streiken. Es hängt halt immer davon ab, wie gut man organisiert ist. Im Ausland kann ich es immer schwer einschätzen. Das ist natürlich auch, jedes Land hat da seine eigenen Regelungen. Also ich glaube, in Südkorea reden wir eher weniger über Arbeitsbedingungen als über Todarbeiten.
Ja.
Und in Japan beispielsweise ist das auch eher ein anderes Thema.
Die Franzosen werfen sie da mit Autos auf die.
Da brennen sie einfach alles ab. Was ich halt sagen kann, das hatte ich mal gelesen gehabt, das war auch sehr interessant. Dadurch, dass ja Streaming-Anbieter auch verstärkt in den Anime-Bereich eingestiegen sind, zum Beispiel auch Netflix, die haben dann über den normalen Gagen gezahlt, in Japan beispielsweise.
Ah, okay.
Sodass die komplette Branche sich anheben musste, weil die ganzen Animatoren beispielsweise dann zu Netflix-Produktionen gewechselt sind, weil sie da bessere Arbeitsbedingungen haben und die anderen dann kein Personal mehr bekommen haben und dementsprechend auch die Bedingungen verbessern mussten. Also auch sowas passiert manchmal.
Das ist eigentlich klug.
Ja.
Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht.
Okay. Habt ihr noch was im Kopf? Habt ihr noch eine Frage, die wir klären sollten?
Ich hoffe einfach nur, dass es keine Projekte trifft, die ich mag.
Doch, auch das wird passieren. Nur da du in nächster Zeit eh nichts magst, ist es dir wurscht.
Kommst du, Cobra Kai ist doch auch schon verschoben.
Oder ist ja nicht, Mad Max ist doch verschoben worden.
Mad Max wurde, ja, der ist ja schon aber abgedreht.
Die haben
ja
damit nichts zu tun.
Das ist ja, der wird ja nur noch geschnitten. Der wurde jetzt von dieses Jahr
auf nächstes Jahr verschoben. Ach so, da streikt der Editor oder was?
Nee. Nee, der Editor ist ja der Regisseur und seine Ehefrau. Deswegen glaube ich ich glaube, wenn sie Mad Max verschieben, dann nur, weil die Darsteller keine Promo machen können, aber der soll ja erst Ende Mai nächsten Jahres in die Kinos kommen.
Ja, vielleicht ist der dann nächstes Jahr die Rettung des Kinos.
Dann mal würden gucken, aber zu viele Idioten Mad Max gucken, das will ich auch nicht.
Ja.
Den soll nur ich gucken, nee, ganz allein. Genau.
Und ich zahle für meine Karte auch 400 Millionen.
Wenn ich das Geld hätte, würde ich das tun.
Jetzt ist es on tape. Nee.
Ja, also es ist eine Scheißzeit, aber sie ist gleichsam halt auch unglaublich spannend und interessant. Und ich bin auch irgendwie ganz froh, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt mit einem Schild vor irgendeinem Studio hockt und dann sagt, so, ich streike. Und aktuell ist da, glaube ich, noch so der Zuspruch der Leute ganz groß. Aber ich glaube, irgendwann, wenn die Fans dann warten, wo bleibt jetzt mein Stranger Things Staffel 5, könnte sich der Wind dann auch drehen. Aber aktuell finde ich es sehr gut, dass sie streiken, sehr wichtig und sehr richtig. Und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, was noch kommt. Und mehr fällt mir jetzt zu dem Thema auch nicht ein.
Also, ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mir ein bisschen wünschen würde, dass das von Amerika ja zu uns ein bisschen rüberschwappt. Ich bin mir relativ sicher, dass die Verfehlungen oder so jetzt in unseren Breitengraden vielleicht ein bisschen weniger sind, aber selbst da, es ist alles Spekulation, da hat man jetzt
doch. Hat da jemand Til Schweiger gesagt?
Nee. Den meinte ich gar nicht damit, Schweiger. Und dann, ja, vielleicht unter Umständen, dass man sich mal bewusst wird, vor allem auch als Endverbraucher. Also ich nehme da die Konsumenten und Konsumentinnen tatsächlich immer auch mit in die Pflicht, weil die Sachen werden nur produziert, weil sie ja angeguckt werden. Von dem her, ich hoffe, dass da ein bisschen Awareness kommt. Awareness ist immer gut. Das ist mein Fazit.
Okay. Ja, genau. Also ich kann halt als Gewerkschafter tatsächlich nur sagen, ich find's geil. Ist halt die Frage, wie es ausgeht und was es natürlich in der Konsequenz bedeuten wird. Was klar ist, das hatten wir jetzt schon angekündigt und vielleicht sollten wir da wirklich nochmal einen eigenen Podcast zu machen, ist das Ende des goldenen Zeitalters, definitiv der Serien zumindest. Was das für Streaming im Gesamten bedeutet, wird sich noch zeigen, glaube ich. Also es verändert sich einfach viel. Und es wäre wünschenswert, wenn das vielleicht nicht so ganz lange geht, weil viele von den Beschäftigten halt eben nicht so die Megakohle haben und tatsächlich darauf angewiesen sind, dass da ein cooler Abschluss bei rumkommt und dass sich die Bedingungen verändern und verbessern. Und vor allen Dingen natürlich auch zu der Frage KI, ist es mit dem eigenen Recht an eine eigene Person in einem Film beispielsweise, dass da auch irgendwie Klärungen zustande kommen. Und ja, die Strahlkraft, das wäre natürlich wünschenswert, dass sich insgesamt auch diese ganze Branche nochmal ein bisschen verändert und Beschäftigte auch nochmal bestärkt werden, sich für ihre eigenen Rechte einzusetzen. Anders funktioniert es halt nicht. Genau, und mal gucken, vielleicht machen wir in 2-3 Monaten nochmal einen Abschluss-Podcast dazu. Vielleicht finden wir uns 3 nochmal zusammen. Mhm,
gerne.
Und haben dann nochmal einen besseren Gesamtüberblick, was passiert ist und was für Auswirkungen das alles so haben wird. Mhm. Okay, dann bedanke ich mich bei euch beiden.
Vielen Dank, Olli.
Dank zurück, genau, ja.
Würde dann schon mal Tschüss sagen und gebe das Wort gleich an dich nochmal, Stu. Du kannst dann auch Tschüss sagen und dann hat Max das letzte Wort gleich.
Okay, dann sage ich jetzt noch, ihr findet MovieBreak überall dort, wo es Likes gibt. Könnt uns gerne dort kommentieren, abonnieren, verfolgen, verfluchen, was auch immer ihr wollt, denn wir haben es verdient. Und ich sage Tschüss.
Ja, und ich sage auch Tschüss und bedanke mich nochmal hier für die Einladung. Und an Kühne, ich meinte es zu Beginn natürlich nicht ernst, hört weiterhin alle Podcasts von Movie Break und vor allem die vom Kühne, denn die sind richtig knorke.
Du Lügner.